Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Die Zeit, die knappe Ressource Zeit, wird uns auch heute Abend im Hörsaal umtreiben. Von diesem Schnelldenker und Schnellredner hier kommt der nötige Treibstoff.
Wir müssen wachsen, sonst können wir nicht bleiben, wie wir sind. Abgesehen davon, dass es in den Feuilletons viel Wachstumskritik gibt, gibt es auf der Ebene der Politik und der Wirtschaft eigentlich keine Diskussion. Wir brauchen Wachstum. Neues Wissen schaffen, neue Antworten finden. Das Grundproblem ist diese Steigerungslogik. Und warum ist dieses Grundproblem für die Zeit? Weil die Zeit sich eben nicht steigern lässt. Und was passiert dann? Wir versuchen sie zu verdichten. So, was ist jetzt daran schlecht?
Genau, mit dieser Frage hat Hartmut Rosa, Soziologieprofessor an der Universität Jena, gestern Abend den ersten analysierenden Teil seines Vortrages abgeschlossen. Den könnt ihr natürlich nachhören unter www.deradiowissen.de. Heute folgt der zweite Streich, Rosas Schlussfolgerung. Gehalten hat Rosa seinen Vortrag mit dem Titel Beschleunigung, Phänomen unserer Zeit, am 22. Januar 2015 in der Akademie der Wissenschaften Hamburg im Rahmen der Vorlesungsreihe Gelebte Zeit und gezählte Zeit auf dem Weg in eine zeitachtsame Gesellschaft. An genau dieser Stelle nehmen wir den Faden wieder auf, um die Theorien des Wissenschaftlers anschließend mit je einem Vertreter aus Politik und Wissenschaft zu besprechen. Aber jetzt erstmal der schnelldenkende Schnellredner, der Soziologe Hartmut Rosa.
So, was ist jetzt daran schlecht? Oder ist daran was schlecht? Also ich möchte Ihnen jetzt noch drei Systemfehler vorführen und dann noch ganz kurz die Lösung. Und dann sind wir schon fertig. Also was ist daran ein Problem? Also ehrlich gesagt, ich glaube, da stand ein Grund, ich nenne das das Grundversprechen der Moderne am Anfang, der diesen Prozess plausibel gemacht hat, der auch den Kapitalismus plausibel macht. Übrigens bis von Adam Smith bis Ludwig Erhard wurde das auch immer so ausgedrückt. Dieses Wirtschaftssystem ist so effizient, es schafft einen so großen Reichtum, dass wir befreit werden vom ökonomischen Existenzkampf. Ja, dass wir nicht unsere ganzen Energien in die ökonomische und materielle Sphäre stecken müssen, sondern dass wir selbstbestimmt leben können. Nach philosophischen, nach ästhetischen, nach religiösen, nach ökologischen oder gerechtigkeitsorientierten Grundprinzipien. Kapitalismus ist ein so effizientes System, dass es uns die Freiheit gibt, selbstbestimmt leben zu können. Ja? Und die Realität ist aber genau das Gegenteil. Ja? Je länger das Steigerungsspiel läuft, umso weniger, also ich würde nicht sagen, dass es immer so war. Ich würde sagen, zum großen Teil stimmt es. Ja, man braucht eine gewisse materielle Sicherheit, auch eine materielle Auswahl, dass wir sozusagen Konsumenten sein können. Ermöglicht uns natürlich autonome Bestimmung darüber, wie wir leben wollen. Aber allmählich und nach, so lautet meine These, saugt der Steigerungszwang diese ganzen Freiräume wieder auf. Menschen sagen heute nicht, ich arbeite, um selbstbestimmt zu leben. Es ist wirklich so, wenn Sie junge Menschen interviewen, sehen Sie das, die sagen, wie kann ich denn so leben, dass ich erfolgreich bin, ja, dass ich zu was bringe, dass ich aus mir was mache. Das heißt, das ganze Leben wird zu einer Ressource im Steigerungsspiel. Und ähnlich sieht es bei der Politik aus. Die Politik sagt doch nicht, unsere Wirtschaft ist so erfolgreich und in Deutschland ist sie spektakulär erfolgreich in den letzten Jahren, dass wir jetzt endlich ökologisch gerecht sonst wie gestalten können, sondern genau genommen, der Hauptdiskurs dreht sich um die Frage, wie müssen wir gestalten, damit wir das Steigerungsspiel aufrechterhalten, damit wir dass wir im Wettbewerb nicht abgehängt werden gegenüber den Taiwanesen, Koreanern, wer immer es sein mag, und dass wir als Standort attraktiv bleiben, dass wir innovationsfähig werden. Wir müssen die Bildung so organisieren, dass die Jugend innovativ bleibt. Wir müssen die Wachstumschancen erhalten. Wir brauchen mehr Wettbewerb, unsere Systeme effizienter zu machen. Da sehen Sie, die ganze politische Fantasie, die Energie, die Kreativität wird in die Aufrechterhaltung der Haltung des Steigerungssystems gesteckt. Das ist auch notwendig, sonst geht es nicht. Je schneller das Ding schon ist oder je größer, umso schwieriger wird es, es weiter am Laufen zu halten. Sodass die These ist, das saugt allmählich individuell und kollektiv sämtliche Energien in dieses System wieder hinein. Wir brauchen sie, um die Wettbewerb am Laufen zu halten. Sodass ich wirklich provokativ sagen würde, als Gesellschaftskritiker, Sie haben gefragt, stimmt das, was der Rosa sagt? Ich würde sagen, wie krank muss eine Gesellschaft sein, dass sie auf die Frage, wann ist die Wirtschaft eigentlich groß genug oder wann ist der Wettbewerb hart genug oder wann ist die Innovationsfähigkeit hoch genug oder wann sind wir schnell genug, eigentlich nur niemals antworten kann. Ja? Weil selbst in 100 Jahren, wenn das System noch besteht, müssen wir dann im 101. Jahr noch ein bisschen schneller sein als im 100. Jahr. Und das heißt, viel, viel schneller, als wir jetzt sind. Und die Wirtschaftsvolumen muss noch viel, viel größer werden. Sonst bricht dieses Ding zusammen. Und jetzt wollen Sie mir sagen, das sei ein rationales System. Das ist vollständig bekloppt. So, aber um es ein bisschen genauer zu machen, wo sind die Probleme? Ich habe gesagt, Schnelligkeit ist nicht per se ein Problem, das würde ich auch sagen. Aber nicht alle Bereiche unseres Lebens sind gleichermaßen steigerungs-, dynamisierungsfähig. Und ich glaube, deshalb, man kann sehen, das Schnelle setzt das Langsame systematisch unter Druck. Manchmal in einer Art und Weise, dass es an den Schnittstellen, da wo Schnelles und Langsames aufeinander trifft, zu großen Problemen, zu Pathologien, zu Fehlfunktionen oder Leidensentscheidungen kommt. Ich glaube, Sie können das auf alle Krisen der Gegenwart anwenden. Das ist irgendwie meine Lieblingsthese. Ich warte darauf, dass sie einer widerlegt, weil vielleicht ist sie auch falsch. Aber meine These ist, das, was uns beschäftigt, auch politisch beschäftigt, sind immer Desynchronisationsphänomene, zum Beispiel Finanzkrise. Was ist denn da eigentlich passiert? Ich würde sagen, da haben wir es mit der Desynchronisation zwischen den Finanzmärkten zu tun. Sie können nämlich Kapital und Investitionen in Sekundenbruchteilen tätigen, ja, und daraus auch Gewinne ziehen. Das machen ja inzwischen computergesteuerte Algorithmen, die Geld automatisch verschieben. Ja. Damit können Sie durch das Ausnutzen von Mikrosekunden oder Vorteilen können Sie Profit machen. Das geht rasend schnell, aber wirkliche wirtschaftliche Produktion und auch Konsumtion ist zeitaufwendig. Also um wirklich Güter zu produzieren und darüber einen Profit zu machen, müssen Sie wahnsinnig langen Atem haben. Und die Finanzmärkte sind eigentlich zu schnell geworden für die Realwirtschaft. Und diese Desynchronisation, glaube ich, liegt in gewisser Hinsicht sogar am Kern der Finanzkrise. Also die Finanzmärkte sind mordsmäßig schnell, die Realproduktion und Konsumtion ist viel langsamer. Im Moment haben wir es mit Pegida und anderen Sachen zu tun, auch mit Front National, mit UKIP in England. Das kann man, glaube ich, politikwissenschaftlich kaum anders als Entfremdungskrisen diagnostizieren, wo ich sagen würde, das ist auch eine Desynchronisation. Demokratische Willensbildung und Entscheidungsfindung ist ein zeitaufwendiger Prozess. Und je komplexer Gesellschaften werden, je pluralistischer, umso länger geht es, bis Positionen formuliert sind, bis Argumente Gehör finden, bis ein Diskussionsprozess in Gang kommt und eine Konsensfindung gelingt. Und die Märkte, wenn Sie so wollen, geben der Politik diese Zeit nicht mehr. Euro-Krise oder so verlangt schnelles Handeln, schnelle Antworten, auch die Logik der Medien. Da passiert irgendwas in Paris, 20 Minuten später müssen die Politiker eine Stellung dazu gefunden haben, ein Programm, eine Erklärung und sonst etwas. Sodass ich glaube, Demokratie ist zu langsam für den Rest der ökonomisch-technischen Welt und auch der kulturellen Entwicklung, sodass auch die Demokratiekrise eine Desynchronisationskrise ist. Das Schnelle, die Wirtschaft von mir aus, ist zu schnell für das Langsame, die Politik. Die wachsende soziale Ungleichheit kann man, glaube ich, so auch erklären. Ja, die Eliten, die Gewinner, weil Sie wissen, auch das ist im Moment ja in der Diskussion, die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern oder zwischen den Reichen und den Armen. Und warum ist es so? Weil die an der Spitze sind sozusagen, die laufen so schnell sie können, die fangen an mit der Frühforderung schon vor der Geburt. Dann brauchen die benachteiligt sind, die eigentlich erst mit 7 oder 12 loslaufen könnten, die brauchen wirklich nicht mehr loszulaufen, weil sie die vorne nie einholen würden. Ja, ich glaube, die Geschwindigkeitsunterschiede erklären auch das Aufgehen der sozialen Schere. Besonders eindrücklich, glaube ich, und besonders eindeutig ist es im Bereich der Ökologie. Die sogenannte Ökokrise ist eine Desynchronisation. Die Natur, die Zeitrhythmen, die Eigenzeiten der Natur sind andere als die Zeiten der sozialtechnischen, ökonomischen Entwicklung und Produktion. Es ist nicht ein Problem, dass wir Bäume fällen. Das machen die Biber auch und die machen das schon ziemlich lange. Aber wir fällen sie halt so schnell, dass sie nicht mehr nachwachsen können. Und es ist auch nicht ein Problem, dass wir Fische fangen. Raubtiere machen das seit Hunderttausenden von Jahren oder vielleicht noch länger. Aber wir fangen die Fische so schnell, dass sie sich nicht regenerieren können. Wir sind zu schnell für die Natur, auch in der Produktion von Giftstoffen. Und sogar der Treibhauseffekt ist eigentlich eine Beschleunigung der Atmosphäre. Ich möchte jetzt nicht im Detail ausführen, an der Stelle kriege ich immer Ärger. Ich bin aber sicher, dass es stimmt. Erhitzen ist beschleunigen. Sie machen die Moleküle in der Atmosphäre, bringen sie in schnellere Bewegung aufgrund der materiellen Bewegung und der fossilen Beschleunigungswirkungen in der Gesellschaft. Und schließlich glaube ich, dass auch die Psychokrise, das, was als Burnout- und Stresskrise diskutiert wird, eigentlich eine Desynchronisation ist zwischen der psychischen Eigenzeit, dem, was unsere Seele braucht, und dem, was die soziale, technische, wirtschaftliche Welt vorgibt. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch ganz kurz darlegen. Ich glaube nämlich, es kommt zu sowas wie einer Entfremdungskrise, das habe ich schon gesagt. Weil ich glaube, wenn wir aus dem Steigerungsspiel rauskommen wollen, dann brauchen wir auch eine Alternative für dieses Programm der Weltreichweitenvergrößerung. Ich glaube, wir brauchen eine Alternative im ökonomischen Produktionssystem, aber wir müssen auch unsere Orientierung irgendwie ändern. Und ich glaube, dass wir das können, wenn wir unsere eigene Angst ernst nehmen. Ich glaube, die Moderne ist geprägt von Anfang an von einer Grundangst, dass wir, wenn Sie so wollen, den Kontakt zur Welt verlieren. Das hieß bei Marx, hieß es schon Entfremdung. von mir aus auch schon bei Hegel, die Idee, dass wir einander fremd werden, dass wir der Natur fremd werden, dass wir keine wirkliche Beziehung zum Arbeitsprozess mehr haben, dass wir zwar funktionieren, instrumentell erfolgreich sind, dass die Dinge uns aber, das ist meine Kurzformel für das Gegenteil von Entfremdung, dass sie uns nicht mehr antworten, dass sie in kein Resonanzverhältnis zu uns mehr treten. Interessanterweise ist sogar bei Max Weber, der hat gesagt, die Kehrseite des Steigerungsprozesses, er fasst es unter Rationalisierung, ist die Entzauberung der Welt. Und Entzauberung heißt auf Englisch Disenchantment, auf Französisch Désenchantement. Da hören Sie wörtlich sozusagen, die Welt hört auf zu singen, die singt nicht mehr, sie antwortet uns nicht mehr. Wir haben keine erfüllende, keine tragfähige Beziehung zu ihr. Lukács und andere, Adorno, zum Teil Axel Honneth noch, der wollte das unter Prozess der Verdinglichung fassen. Ja, zu sagen, das Verhältnis zwischen den Menschen, das Verhältnis zur Natur, vielleicht sogar das Selbstverhältnis zu unserem Körper im Fitnessstudio oder anderswo oder mit diesen Armbändern, die jetzt die Quantified Self-Bewegung aufbringt, das ist eine Selbstverdinglichung. Wir haben zu uns keine atmende, keine Resonanzbeziehung mehr, sondern eine verdinglichende Beziehung. Die große Frage, mit der ich mich im Moment herumschlage, ist, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Entfremdung? Ja, was wäre denn eine richtige Beziehung? Und diese Frage ist so schwer, dass der Entfremdungsbegriff in der Sozialtheorie fast aufgegeben wurde. Und meine Antwort lautet, nicht die wahre Natur des Menschen ist das Gegenteil der Entfremdung und auch nicht die Authentizität, die Eigentlichkeit, sondern die Resonanzbeziehung, etwas mit etwas in Beziehung zu stehen, das antwortet. Und ich glaube, man kann die ganzen Krisen, die ich dargelegt habe, als Resonanzkrisen reinterpretieren. Zum Beispiel Arbeit. Ja, viele Menschen sagen, sie leiden am Arbeitsplatz, sie sind unzufrieden. Ja, manche werden dann auch krank. Und wenn man jetzt fragt, woran liegt es eigentlich, dann sagen die nicht, weil ich zu wenig verdiene. Ja, sie sagen nicht mal unbedingt, weil ich viel zu tun habe. Ich glaube, dass Menschen viel zu tun haben, ist nicht per se schlimm. Ja, die Trümmerfrauen, das ist mein Lieblingsbeispiel, die hatten viel zu tun. Ja, mit bloßen Händen die Städte wieder aufbauen, das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Die kriegen aber nicht sowas wie Burnout. Ja, die hatten schon auch physische Erschöpfung, aber nicht psychische Erschöpfung. Also jedenfalls Menschen am Arbeitsplatz. Und zwar durch alle Schichten hinweg sagen, sie können die Arbeit nicht mehr richtig machen, sie können keine gute Arbeit mehr machen. Ja. Selbst Autobauer sagen, ja, ich kann irgendwie, das funktioniert nicht mehr, ich kann die Sachen nicht mehr sauber schweißen. Ja, das Ding muss immer schon fertig sein oder die Technologien sind so hermetisch geworden, dass ich da nicht mehr richtig arbeiten kann. Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach einer Beziehung zum Stoff, zum Beispiel Bäcker. Schon Richard Sennett hat über die geschrieben, in seinem Handwerkbuch. Der Teig, genau genommen, ich glaube wirklich neulich, die Grünen haben mich dafür ausgelacht, das wird ihnen noch leid tun. Also jedenfalls, jedenfalls glaube ich, selbst ein Bäcker weiß, dass er zum Teig eine Art von Antwortbeziehung hat. Ja, er muss ihn lang genug gehen lassen und die Hefe wirken lassen und sozusagen den Aufwärmprozess entsprechend gestalten. Das ist eine Antwortbeziehung zum Material und das gleiche gilt für Gärtner, wenn sie Dinge pflanzen. Und auch für Zimmerleute und es gilt sogar für Lehrer. Ja, es braucht eine bestimmte Zeit, sich mit einer Klasse anzufreunden, sich auf den Stoff einzustellen und so weiter. Und die Klage ist unisono vom Bäcker bis zum Manager. Ja, ich habe einfach nicht mehr genug Zeit, um meine Arbeit richtig zu machen. Die sagen sogar, eigentlich kann ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen. Die Ärzte sagen, ich helfe gern Kranken, aber ich komme fast nicht mehr dazu, ja, weil ich permanent ein großes Problem sind dabei übrigens Qualitätskontrollen und solche Dinge. Ja, dauernd muss man Berichte ausfüllen und sich rechtfertigen. Das ist durch alle Berufsgruppen hinweg so. Also ich behaupte, die Art und Weise, wie wir so mit den Materialien, mit denen wir umgehen, in Kontakt stehen, ist eine, die auf einen Verlust von Resonanzbeziehungen zu einer Entfremdungsbeziehung führt. Ich schiebe das Ding halt jetzt in den Ofen oder in den Computer und behandle es, aber eigentlich habe ich keinen Kontakt mehr dazu. Die Demokratiekrise, von der ich schon gesprochen habe, ist meiner Ansicht nach eine Resonanzkrise. Die Pegida-Leute haben das Gefühl, so formulieren sie es ja auch, dass die Politik ihnen nicht mehr antwortet, ihnen gar nicht mehr zuhört. Genau diese Resonanzbeziehung ist eine Antwortbeziehung, mit etwas in Kontakt stehen, was nicht das Gleiche will wie ich. Es ist nicht ein Echo, sondern mir antwortet, sodass ich mich in der Auseinandersetzung mit dem anderen auch selber transformiere. Deshalb nenne ich das Anverwandlungsbeziehungen. Dieser Prozess scheint auch in der Politik gestört zu sein. Übrigens die Öko-Krise, ja selber schuld, wenn man die Folie so voll macht, aber wir haben es gleich. Ja, ich bin schuld. Das schuldige Subjekt ist übrigens eines der Nebenprodukte der Beschleunigungslogik. Egal, was Sie machen, am Ende des Tages sind Sie immer schuldig, weil Sie nicht alles getan haben, was Sie hätten tun sollen. Aber Ökokrise, an der Stelle finde ich es übrigens wirklich interessant. Ich glaube, wir haben diese geheime Sehnsucht, in eine Art von Antwortverhältnis zur Natur zu treten. Ja, ganz viele Leute gehen in den Wald, sagen, ich muss in den Wald, warum muss ich in den Wald? Da finde ich zu mir selber, indem ich in eine Art von Austausch, aber in eine leibliche Resonanzbeziehung zum Wald trete. Oder wenn sie am Ozean stehen, warum fahren so viele Menschen ans Meer? Wenn die Wellen heranrollen, haben sie buchstäblich sogar in ihrer leiblichen Disposition das Gefühl, Sie stehen in einer Art von atmenden Weltbeziehung, nicht in einer verdinglichenden, optimierenden, steigernden Beziehung, sondern in einer, in der es eine Art von Resonanz gibt zwischen ihrem Leib und ihrer Seele und der Welt da draußen. Und Ähnliches passiert auf den Bergen und übrigens sogar beim Gärtnern. Warum sagen viele Menschen, Gärtnern ist das, was ich eigentlich gerne tue? Weil sie ehrlich gesagt, also meine These ist, Resonanz bedeutet immer, mit etwas in Kontakt zu stehen, was nicht komplett verfügbar ist, was mit eigener Stimme spricht und deshalb auch widersprechen kann, sodass sie eine Antwortbeziehung brauchen. Und das geht wirklich sogar im Kleingarten, weil jeder Gärtner und jede Gärtnerin weiß, diese verdammten Dinger, Pflanzen haben ihre Eigenlogik. Ja, ich kann die noch so gut düngen und gießen, vielleicht wird der Salatkopf trotzdem nichts oder die Blume. Ja. Es ist nicht so, dass sie gar nicht reagiert auf meine Pflegebemühungen, dann wäre es auch keine Resonanzbeziehung. Sie reagiert darauf, aber selbst der Salatkopf oder die Blume haben ihre eigene Stimme, ihre eigene Logik, sodass sich das Gefühl einer Resonanzbeziehung einstellt. Und das Interessante ist, die Natur, die Stimme der Natur ist in unserer Kultur zu einer Idee geworden, die vielleicht die Religion in vielerlei Hinsicht ersetzt als eine Antwortbeziehung. Für viele Menschen ist auch die Religion so eine Beziehung, dass da einer ist, Gott, der uns hört, der Wege findet, uns auch zu antworten und zu begegnen, dass da eine Resonanzbeziehung besteht. Das war Bubers große Idee, ist, glaube ich, das Geheimnis der Religion. Und Religion ist ein Resonanzversprechen, aber Natur und Kunst sind Ersatzsphären dafür geworden. Und ich finde, die Sehnsucht danach, eine Art von Antwort in der Natur zu finden und von der Natur zu kriegen, sehen Sie sogar in unseren Ökoängsten. Weil was ich wirklich verblüffend finde, ist, es gibt heute kein Tsunami mehr oder kein Taifun, ohne dass die Menschen das Gefühl haben, und auch schreiben, selbst die Zeit schreibt dann, der Hammerschlag der Natur, die Rache der Natur, die Antwort der Natur. Es gibt wirklich die Sehnsucht, eigentlich gibt es das Gefühl, irgendwas machen wir falsch und hoffentlich antwortet das Ding uns mal. Und da gibt es auch, selbst bei jeder Lawine, immer heißt es, das waren wir vielleicht selber. Ja? Also irgendwie ist das jetzt die Antwort auf unser Fehlverhalten. Und es gibt auch die andere Idee, bei dem Tsunami, fand ich das interessant, habe ich das mal untersucht, wo nämlich gesagt wurde, die Eidechsen haben überlebt und die Elefanten und auch die Eingeborenen auf den Nikomaren und Andabaren. Ja? Nämlich, die verstehen es noch, die Stimme der Natur zu hören, wir aber vielleicht nicht. Ich glaube deshalb sozusagen, warum Ökologie für viele so wichtig ist, weil wir Natur als eine Resonanzsphäre bringen, als eine Art von Sphäre, die uns antwortet und auf uns reagiert. In die Psychokrise, mein letztes Argument, ist, glaube ich, was ist Burnout? Die große Grundangst. Wenn irgendeine Zeitschrift Burnout auf den Titel packt, dann steigen ihre Auflagen immer noch so, oder die Absatzzahlen gewaltig an, deshalb machen sie es ständig. Und ich finde, unabhängig von der Frage, was da diagnostiziert wird, dazu habe ich auch eine These, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass das deshalb so großes Interesse weckt kulturell, weil Burnout ist genau diese Angst, dass die Welt verstummt. Wenn Sie nämlich einen Burnout haben, da haben Sie Beziehungen, Sie haben einen Job, Sie haben eine Familie, Sie haben vielleicht ein Ehrenamt und ein Hobby, aber das spricht alles nicht mehr zu Ihnen, es antwortet Ihnen nicht mehr. Sie sagen, ja, ich habe meinen Job, ich habe meine Familie, aber die sagen mir nichts mehr. Ich erreiche die nicht mehr, die erreichen mich nicht mehr. Burnout ist der Verlust aller Resonanzachsen. Ja, sie sitzen da oder sie liegen da und haben das Gefühl, sie sind nicht mehr verbunden in einer lebendigen Weise mit den Kollegen, mit den Familien, mit der Arbeit. Das umfassende Verstummen aller Weltbeziehungen ist das, was wir als Burnout wahrnehmen. Und deshalb würde ich sagen, nicht Entschleunigung ist der Selbstzweck, auf den wir hinaus sollten, sondern Resonanzbeziehungen. Und das ist vielleicht der Schlüssel zu dem, was ein achtsamer Umgang heißt. Ja, aber die Megathese ist, dafür brauchen wir eine andere Form von der Gesellschaft. Und das ist jetzt die letzte Folie, da bin ich ganz sicher. Nein, nein, ganz schnell. Das kann ich in einem Satz machen. Nein, langsamer. Gut. Also was können wir tun? Weil irgendwie an der Stelle mal halt irgendwie frustriert ist und sagt, da mag er ja recht haben, aber was sollen wir jetzt tun? Und die Idee des jener Kollegs ist, okay, lass uns gemeinsam darüber nachdenken, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen kann. Postwachstumsgesellschaft heißt nicht eine Gesellschaft, die nie wächst. Sie hatten eingangs die Frage gestellt, was sagen wir denn denen in Afrika? Die sagen, wir haben aber Hunger. Und da würde ich sagen, eine Postwachstumsgesellschaft kann sogar schneller wachsen und einige davon sollten schneller wachsen, beschleunigen und innovieren als unsere. Das heißt nur, eine Gesellschaft, die nicht notwendig wachsen, beschleunigen und innovieren muss, um sich zu erhalten, wie sie ist. Das heißt, eine Postwachstumsgesellschaft hat den Zwang zur Steigerung, um den Status quo zu erhalten, überwunden. Sie kann aber wachsen, sie kann beschleunigen und innovieren, um den Status quo zu ändern. Wenn sowas wie Ebola auftritt, brauchen wir schnelle, innovative Lösungen, zum Beispiel einen neuen Impfstoff. Das hat nichts mit einer Wachstumsgesellschaft in unserem Sinne zu tun. Die Idee ist ja, also um den Status quo zu verändern, um irgendetwas zu verändern, um auf eine Herausforderung zu reagieren, sind Wachstum, Beschleunigung und Innovation sinnvoll. Aber wir wollen in eine Situation kommen, wo man nicht sagen muss, wir müssen unbedingt wachsen, aber wir wissen gar nicht, wohin. Ja, wir haben ja alles, wir sind schon gesättigt. Okay, also eine Postwachstumsgesellschaft kann wachsen, beschleunigen und innovieren, aber sie muss es nicht, um ihre Struktur zu erhalten. Und um das zu erreichen und außerdem dem Versprechen der Moderne treu zu bleiben, brauchen wir eine konzertierte Reform. Da reicht nicht eine Einzelreform. Ich will dazu sagen, natürlich ist der IS oder eine Taliban-Gesellschaft, das wäre eine Postwachstumsgesellschaft, ja, weil die eigentlich auf Stillstellung zielen. Aber das ist jetzt nicht das, was uns in Jena vorschwebt. Die Gesellschaft sollte es schon, sie sollte modern sein im Sinne des Grundversprechens der Moderne auf ein selbstbestimmtes Leben, also liberal, pluralistisch und demokratisch. Und wenn sie dann die Steigerungszwänge überwinden will, brauchen wir eine ökonomische Reform, weil, wie ich dargelegt habe, ist der Kapitalismus, solange er auf diesem Grundprinzip des GWG-Strichs basiert und vollständig entbettet ist von aller politischen oder kulturellen oder philosophischen Hegung, ein Antriebsmotor, der uns nicht erlauben wird, jenseits die Steigerungslogik zu kommen. Also brauchen wir eine Reform im Sinne einer Einbettung, einer Hegung. Märkte und Wettbewerb und Konkurrenz haben ihre Funktion, aber nur innerhalb eines demokratisch gesteuerten Gemeinwesens. Deshalb ist dafür, steht da die Kurzformel mit Fragezeichen versehen, eine Wirtschaftsdemokratie könnte dafür die Lösung sein. Wir brauchen auch eine andere Form der Politik und des Sozialstaates. Ich habe schon gesagt, der gegenwärtige Sozialstaat zielt auf Aktivierung. Das Hauptproblem ist aber, dass er immer nur Zuwächse verteilen kann und deshalb selber steigerungs- und wachstumsabhängig ist. Also brauchen wir eine andere Form sozialstaatlicher Regulierung. Und da schwebt mir insbesondere sowas wie ein Grundeinkommen vor. Da ist mein Kollege Stefan Lessen nicht zuständig, der sagt, das alleine reicht nicht. Vielleicht brauchen wir sowas wie eine Grundzeit. Wäre ja sehr gut auch für das, was Sie hier verhandeln. Bin ich ganz dafür. Ich glaube aber, ein Grundeinkommen würde auf der Subjektseite die existenzielle Angst aus dem Spiel nehmen und deshalb eine große und vielleicht sinnvolle Maßnahme sein. Und als drittes brauchen wir eine kulturelle Neuorientierung. Unsere Vorstellung davon, was das Leben besser macht, müsste sich ändern, dass wir nicht mehr auf Vergrößerung von Weltreichweite ziehen, sondern auf sowas wie ein Resonanzverhältnis. Dazu brauchen wir eine umfassende neue gesellschaftliche Vision. Die zu finden oder zu erfinden, ist ganz schön schwierig. Dafür braucht man den Diskurs, den Dialog mit Menschen, wie sie hier versammelt sind. Und deshalb bin ich jetzt auch ruhig und höre auf. Ganz herzlichen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die Radio Wissen. Hörsaal.
So, da schreibt uns der Hartmut Rosa ja eine Menge Aufgaben ins Hausaufgabenheft. Wir müssen über eine umfassende gesellschaftliche Vision nachdenken. Und genau das möchten wir in diesem Hörsaal tun, mit zwei Menschen, die gesellschaftliche Zusammenhänge erforschen und formen. Als Gesellschaftsformer haben wir Dr. Philipp Lengsfeld eingeladen. Er ist Politiker, Mitglied des Bundestages, CDU-Mitglied und er gehört dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung an. Herzlich willkommen im Hörsaal.
Willkommen.
Und als Gesellschaftsforscher Dr. Falko Schmieder. Falko ist Kulturwissenschaftler und arbeitet am Zentrum für Literaturforschung in Berlin. Herzlich willkommen auch dir, Falko.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ich kann dich duzen. Wir haben zusammen studiert, kann man sagen. So, mit Ihnen beiden, mit euch beiden war die Terminfindung unglaublich unproblematisch. Wie kommt es denn, Herr Lengsfelder? Haben Sie Ihren Terminkalender dermaßen gut im Griff?
Na, das Kompliment würde ich gerne weitergeben und gar nicht weiter vertiefen. Ich bin Berliner Abgeordneter und ich freue mich natürlich sehr, hier sein zu können. Und es hat einfach gepasst und deshalb bin ich da.
Auch bei dir, Falko, wie auch schon bei unserer letzten Verabredung hier im Hörsaal, überhaupt kein Problem. Ich habe das Gefühl, du kennst es gar nicht, was Hartmut Rosa beschreibt, diese Verdichtung, das Hetzen durch die Zeit, kennst du nicht aus eigenem Erleben.
Ich kenne das schon, aber in meiner Lage, denke ich, arbeitet man ein bisschen privilegierter. Man kann sich, denke ich, viele Dinge, die einem wichtig sind, auch einteilen ein Stück weit. Und andererseits möchte ich auch sehr gerne die Gelegenheit nutzen, mal über den akademischen Sektor hinaus Probleme an die Öffentlichkeit zu bringen und in der Öffentlichkeit auch zu diskutieren. Das ist eine relativ seltene Möglichkeit und die nehme ich gerne wahr.
Vielen Dank, dass Sie beide das tun, dass ihr beide das tut. Rosa hat ja die Gabe, sehr anschaulich zu sprechen und eine zentrale Aussage möchte ich gerne nochmal einspielen und diskutieren.
Wie krank muss eine Gesellschaft sein, dass sie auf die Frage, wann ist die Wirtschaft eigentlich groß genug oder wann ist der Wettbewerb hart genug oder wann ist die Innovationsfähigkeit hoch genug oder wann sind wir schnell genug, eigentlich nur niemals antworten kann. Ja? Weil selbst in 100 Jahren, wenn das System noch besteht, müssen wir dann im 101. Jahr noch ein bisschen schneller sein als im 100. Jahr. Und das heißt, viel, viel schneller als wir jetzt sind. Und die Wirtschaftsvolumen muss noch viel, viel größer werden. Sonst bricht dieses Ding zusammen. Und jetzt wollen Sie mir sagen, das sei ein rationales System. Das ist vollständig bekloppt.
Voll auf die 12, also ein Fundament oder sagen wir das Fundament unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftens ist vollständig bekloppt, sagt Rosa. Hört bloß auf mit eurem Wachstumsmantra, könnte man dazu sagen. Wie klingt das in Ihren Ohren, Herr Lengsfeld?
Jetzt könnte ich einfach sagen, wie Quatsch. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber wenn Hartmut Rosa die Perspektive 100 Jahre aufmacht, dann überlege ich, was in 100 Jahren passiert ist. Zwei Weltkriege, deutsche Teilung, europäische Einigung und so weiter. Also das sind ja Horizonte, über die man in einem normalen politischen Zusammenhang und auch in einem wirtschaftlichen Zusammenhang gar nicht nachdenken kann und vielleicht auch gar nicht nachdenken muss. Dass wir Leistung, Wettbewerb und Innovation dringend brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern, ist für mich eigentlich eine Trivialität. Das ist vollkommen klar. Jeder, der in einer freien Wirtschaft arbeitet, der in irgendeiner selbstbestimmten Art und Weise unterwegs ist, muss sich Wettbewerb stellen, muss Leistung bringen. Das ist für mich gar keine Frage.
Ja, da sagt ja Rosa, wir haben nicht mehr viel eherne Gesetze, aber dieses eine bürden wir uns auf, dieses Müssen. Sie hatten jetzt auch ganz viel Muss in Ihrem Satz. Wieso denn?
Wenn man den Wohlstand nicht haben will, dann muss man vielleicht nicht. Aber wenn man ein schönes Leben haben will, wenn man sich das leisten können will, was wir uns leisten, in Frieden und Freiheit zu leben, das läuft nicht von selber. Und dann muss man sich dem Wettbewerb stellen, das ist so.
Das heißt, Sie sagen, Rosa irrt in seiner Grundannahme.
Das wäre meine Interpretation, ja.
Es ist also nicht wahr, dass Umweltschutz, soziale Fragen, Gerechtigkeit, das sind ja Felder, die er anführt, dieser Eskalationslogik, die er beschrieben hat, unterworfen sind.
Ein Teil seiner Diagnose ist richtig. Die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, halte ich für völlig falsch.
Welcher Teil der Diagnose ist richtig, Ihrer Ansicht nach?
Naja, dass das moderne Leben schon sehr stressig ist, dass man sehr konzentriert arbeiten muss, dass es hochkomplex ist, dass man oft unter Druck ist, dass man auch oft unter Zeitdruck ist, dem würde ich voll zustimmen. Mhm. Die Schlussfolgerung, die er daraus zieht und auch diese Monokausalität und Linearität, ja, das wird alles immer schlimmer, immer schneller und deshalb bricht es zwangsläufig zusammen, das sehe ich nicht.
Das also, heißt, Gesellschaft ohne Steigerungslogik ist für Sie gar nicht vorstellbar?
Das habe ich jetzt so nicht gesagt, aber es ist nicht wünschenswert, sondern ich finde, die Gesellschaft, die wir jetzt haben, in Wohlstand, in Frieden, in Freiheit, eine sehr angenehme Gesellschaft, aber die ist nicht ohne Leistung und Wettbewerb zu haben.
Was würdest du sagen, Falco, aus der Brille des Wissenschaftlers schaust du auf unser Thema. Ist die Gesellschaft ohne so eine Steigerungslogik vorstellbar, in irgendeiner Weise darstellbar?
Naja, Herr Lengsfeld hat ja gerade angedeutet, dass es schwerfällt, sich das vorzustellen, sich von diesem Wachstumsmodell zu lösen. Und dass uns das offenbar schon zur zweiten Natur geworden ist, in solchen Kategorien von Steigerung ist notwendig, um unseren Wohlstand sichern oder erhalten zu können, um ein schönes Leben haben zu können, brauchen wir Wettbewerb, dass das eine so verbreitete Bewusstseinshaltung ist, dass es offenbar nicht so leicht fällt, sich davon zu lösen und sich vorzustellen, eine Gesellschaft, die nach ganz anderen Prinzipien funktioniert. Und ich möchte schon nochmal die Frage stellen, ob da nicht in mancher Hinsicht Kurzschlüsse sind, wenn man sagt, der Steigerungsimperativ ist notwendig, um unseren Wohlstand oder auch sogar ein schönes Leben erhalten und sichern zu können. Ich glaube, das geht zu schnell, weil man ein sicheres und schönes Leben ganz anders definieren kann als über die Notwendigkeit, dass die Gesellschaft permanent wachsen muss.
Also ich glaube, das ist ja genau der Kasus Knaxus, an dem wir hier rumlaborieren. Also dieses Sachen, die noch nicht sind, vorstellbar machen. Was wäre das für eine Gesellschaft? Du hast gerade über eine Gesellschaftsform gesprochen. Ist das eine antikapitalistische? Das sind ja die Begriffe, mit denen wir operieren.
Wenn ich Hartmut Rosa richtig verstanden habe, dann ist ein zentrales Element seiner ganzen Argumentation die Einsicht, dass dieses kapitalistische Wirtschaftssystem nach einer Logik funktioniert, die im deskriptiven Sinne unmenschlich ist. Der Zweck dieser Ordnung besteht darin, Profit zu produzieren. Deshalb muss sie auch notwendig systemisch wachsen. Aber die menschlichen Bedürfnisse, die sind in dieser Gesellschaft grundsätzlich nachgeordnet. Also es wird in der Wirtschaft nicht produziert, um menschliche Bedürfnisse zu erfüllen, sondern um Profit zu erwirtschaften. Das ist eigentlich die Grundlage dieses Systems. Und da muss man sich schon fragen, ob es nicht möglich ist, sich eine Gesellschaft vorzustellen, die nach den grundlegenden Bedürfnissen von Menschen funktioniert.
Da werden Sie ja als Politiker gefragt, unsere grundlegenden Bedürfnisse zu sehen und zu ermöglichen, zu befriedigen.
Also da muss ich mal ganz deutlich widersprechen. Ich benutze ja auch gar nicht den Begriff Kapitalismus. Ich bin auch verwundert, dass Hartmut Rosa mit Marx rumoperiert. Für mich absolut gestrig, auch kein sonderlich tiefgründiger Denker, sondern ich rede von Freiheit und von Markt. Und natürlich muss eine Firma, muss eine Unternehmung profitorientiert sein, aber es ist doch nicht so, dass die Dinge, die da produziert werden, sich nur deshalb verkaufen, weil die Leute die gar nicht haben wollen, sondern in der Regel ist es so, dass Dinge produziert werden, die am Markt erfolgreich sind, weil sie den Menschen gefallen, weil sie das Leben erleichtern, weil sie das Leben verbessern. Und ich finde es immer zutiefst kulturpessimistisch, wenn man immer von allem sagt, es ist alles so schrecklich und so furchtbar. Wir leben hier in einem dermaßenen Wohlstand, in einem dermaßenen Luxus, wenn man das vergleicht mit anderen Regionen dieser Welt, dass ich mich schon frage, ob es nicht auch eine ganz schöne Hybris ist, die da mitspielt, dass man selber sich diese Art von Luxusdiskussionen leisten kann. Viele Länder können sich das gar nicht leisten. Hm. Da würde es gar keine Frage sein, dass man für einen guten Job, und ein guter Job ist auch ein Job, der einem gut bezahlt, also wo man ein gutes Gehalt bekommt, dass man sich dafür anstrengen muss. Wir beide sind promoviert, dafür muss man sich anstrengen. Da steht man im Wettbewerb. In der Wissenschaft steht man im Wettbewerb, in der Wirtschaft steht man im Wettbewerb, in der Politik. Ich wäre niemals in den Deutschen Bundestag gekommen, wenn ich mich nicht angestrengt hätte. Und natürlich ist das immer auch ein Wettbewerb und da ist Leistung, ohne Profit oder wie immer man es nennen will, ein ganz zentrales Element, was auch dazugehört und was man nicht wegreden sollte.
Ja, ich glaube, an der Stelle ist Rosa dann doch demutsvoller, als Sie ihn hören oder lesen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er den Wohlstand hier mitnimmt und sich als Apostel draufstellt und dann irgendwelche Thesen runterbricht. Da Sie von Leistung, von sich anstrengen sprachen, würde ich gerne dieses eine konkrete Ding, das er benennt, er hat ja auch keine Blaupause, mal aufgreifen und hier in die Runde werfen. Grundeinkommen, sagt er, wäre ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in die Richtung, die ihm vorschwebt. Teilen Sie das? Liegt er richtig, Herr Lengsfeld?
Also ich bin jetzt kein Sozialexperte, aber den Grundgedanken des Grundeinkommens, den habe ich nie verstanden und der widerspricht allen meinen politischen Grundüberzeugungen. Wir müssten aber darüber im Detail diskutieren, weil es natürlich einfach mal irgendwie ein Schlagwort in die Welt zu werfen, was sich gut anhört. Wir haben ein sehr ausgefeiltes Sozialsystem, wo die Menschen, die nicht sich selber durch Arbeit über Wasser halten können, sehr gut abgesichert sind im Vergleich zu anderen Ländern. Ich sehe nicht, dass wir das noch steigern müssen, sondern wir können froh sein. Das ist ja auch ein bisschen Rosas Petito. Wir verteidigen den Status quo. Ja, das ist wahrscheinlich ein Stück weit so. Aber der Status quo, den wir hier in Deutschland haben, der ist eben auch sehr, sehr gut.
Aber Freiheit war ja ein zentraler Begriff, den Sie vorhin im Munde führten. Freiheit würde das schon vergrößern und verbreitern, wenn jeder ein Grundeinkommen hätte und ansonsten frei wäre, seine Leistung in anderen Zusammenhängen einzubringen.
Das weiß ich nicht. Die Freiheit ist für mich die Freiheit der Berufswahl, der Karrierewahl, der Denk- und Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit. Und das ist ein Markt, wo der Bessere den Guten übertrumpft und dann am Ende auch viel verdienen kann, sei es Anerkennung oder Geld oder beides.
Mich würde deine Sicht aufs Grundeinkommen nochmal interessieren, Falk. Das einzige politisch Konkrete, das er sozusagen formuliert, ist ja auch nicht sein Job zwingend als Soziologe. Aber dieses politische Schlagwort, wie Herr Lengsfeld sagt, das lässt er fallen.
Er bringt das genau an dem Zusammenhang, wo es darum geht, gesellschaftliche Visionen, deren Notwendigkeit darzulegen. Und das ist ein erster Anfang. Das ist nicht zunächst einmal nicht mehr als ein Schlagwort gewesen in dem Zusammenhang. Also ganz neu ist es nicht. Es gibt, denke ich, Wissenschaftler, die sich damit seit Längerem befassen. Und die zentrale Stelle, an der er das eingebracht hat, waren Überlegungen aus der Gesellschaft, ein Teil des unglaublichen Drucks, der auf den Leuten lastet, herauszunehmen. Das Stichwort war die Angst. Er sagte, dass ein Gefühl von Existenzangst generalisiert ist. Ich denke, dass jeder mehr oder weniger solche existenziellen Ängste in dieser Gesellschaft hat, den Arbeitsplatz zu verlieren, krank zu werden, aus dem sozialen Netz gegebenenfalls herausfallen zu können. Und die Idee eines Grundeinkommens, eines garantierten Grundeinkommens, wurde eingeführt, um den Menschen, und zwar allen Menschen in der Gesellschaft, eine Art Existenzsicherung zu geben, die fraglos garantiert ist auf einem relativ hohen Niveau im verglichen mit dem, was wir jetzt haben. Und das zentrale Argument war, dass wenn dieses Grundeinkommen, was wir uns in dieser, denke ich, reichen Gesellschaft ja leisten könnten, wenn dieses Grundeinkommen da ist, dass die Leute dann einen sehr viel größeren Spielraum haben, sich über ihre Zukunftsgestaltungen und über ihre Lebensvorstellungen klarer ins Bild zu setzen als unter Bedingungen eines permanenten Wettbewerbskampfes, wo überhaupt nicht klar ist, wie die nähere Zukunft aussehen kann, wo man prinzipiell damit rechnen muss, dass einem die Lebensgrundlagen entzogen werden, wenn man den Job nicht mehr hat und dergleichen. Und ich denke, ein Grundeinkommen würde vielleicht helfen, den Menschen ein Stück weit ihrer individuellen Handlungsmöglichkeiten zurückzugeben, die sie unter Marktbedingungen vielleicht nur sehr eingeschränkt haben.
Da sind aber keine Argumente, die Ihren Glauben an den Markt, Sie hatten ja gerade den Markt angeführt, in irgendeiner Weise widerlegen würden, das, was Falko Schmieder jetzt sagt.
Ich würde gar nicht das Wort Glauben, würde ich da von mir weisen. Es geht darum, dass ich der tiefen Überzeugung bin, dass das Geld nicht aus der Steckdose kommt. Und wenn man sich Griechenland anguckt oder andere Länder, dann sieht man doch die harte Realität. Wir können uns in Deutschland so eine Art von Diskussion leisten. Ich glaube nicht an den Markt, sondern ich sage, ohne Leistung gibt es keinen Wohlstand. Das ist was ganz anderes. Das hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist einfach der klare Gedanke, dass das Geld nicht auf den Bäumen wächst oder aus der Steckdose kommt oder vom guten Wort oder vom guten Willen kommt, sondern aus Leistung und Wettbewerb sich jeden Tag wieder hart erarbeitet werden muss. Das ist eigentlich eine Trivialität, wenn man sich das Leben anguckt. Aber offensichtlich ist es dann für den einen oder anderen, muss man es immer wieder neu erklären.
Dann lassen wir uns noch mal konkreter auf die Zeit gucken. In der politischen Sphäre wird die Zeit als endliche Ressource, wie eben beschrieben, mittlerweile ja auch wahrgenommen. Und das Wort von der Zeitpolitik macht die Runde.
Die These ist, aus dieser Eskalationslogik, daraus erwächst das Zeitproblem der modernen Gesellschaft. Und es hilft jetzt nicht zu sagen, wir müssen ein bisschen zeitachtsamer sein. Ja, wir machen irgendwie ein Zeitkonto oder ein Zeitgesetz. Ich glaube, ich bin ein Dauerärgernis für die Politiker, weil die immer sagen, lass uns Zeitpolitik machen, irgendwelche spezifischen Zeitprogramme. Und dann sage ich halt immer, ja, aber das geht nicht so einfach. Ja, das Grundproblem ist diese Steigerungslogik.
Ja, wir kauen immer noch auf der Steigerungslogik rum. Jetzt hat Falco gerade das Wort Angst angeführt, also Rosa zitiert, der von existenziell Angst sprach, das ist für Sie gar kein Thema, also sowas wie Zeitpolitik, die SPD robbt sich ja so langsam an dieses Thema ran, die Grünen denken drüber nach, in der Union ist das kein Thema?
Das hätte ich nicht gesagt, im Gegenteil, also Hartmut Rosa sagt ja, nein, das ist ja nur ein Rumdoktern, aber das eigentliche zugrunde liegende Problem muss beseitigt werden. Ich glaube, damit meint er unsere gesamte Gesellschaft, wie sie jetzt existiert, und da bin ich natürlich gegenteiliger Meinung. Ich negiere ja gar nicht, dass wir den Stress und diesen Druck und auch die Problematik des Burnouts in der modernen Arbeitswelt haben. Das ist ja vollkommen unbestritten. Insofern ist es doch gerade richtig, über diese Probleme nachzudenken, aber eben undogmatisch, mit einem pragmatischen Ansatz, zielorientiert, auch im Wettbewerb, zum Beispiel bei Firmen, kann es ja durchaus ein weicher Standortfaktor sein. Wer hat die besseren Programme, den besseren Umgang mit dem Stress für die hochqualifizierten Fachkräfte, oder das geht auch mit Kunstinstitutionen, Opern, was weiß ich. Insofern würde ich sagen, nein, es ist ein Riesenthema für uns, aber wir gehen es eben pragmatisch an und nicht ideologisch.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist ein gesellschaftliches Thema, nicht unbedingt ein politisches.
Die Politiker ist da natürlich auch beteiligt. Es ist ein akutes Problem, aber es ist ein lösbares Problem. Ich würde mich nicht hinstellen und sagen, das ist so schrecklich und es wird alles immer schrecklicher und das liegt alles daran, dass die Grundmechanismen falsch sind. Mhm. Diese Annahme halte ich für falsch, sondern die Grundbedingungen sind so, wie sie sind. Wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen Innovation, wir brauchen Leistung, aber in einer Arbeitswelt, die eben stärker geistig tätig ist als in der Vergangenheit, müssen wir eben auch die psychische Belastung, den Druck durchaus als reale Herausforderung anerkennen. Und das tun ja die Firmen auch schon. Aber da müssen wir noch besser werden. Auch da stehen wir eben im Wettbewerb mit anderen Ländern innerhalb unseres Landes. Und das ist durchaus ein Thema für die Politik, aber das kann man pragmatisch angehen. Und das sollten wir auch und tun wir auch.
Falco, was meinst du? Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten, die jetzt so durch die Zeitungen und Fraktionen schwirren. Sigmar Gabriel sprach von der gehetzten Generation, die Rush Hour of Life, die ist ja quasi schon volkstümlich geworden. Was hältst du von Zeitpolitik?
Naja, die gehetzte Generation, das würde ja das Problem schon wieder ein bisschen einengen auf eine bestimmte
30- bis 50-Jährige.
Genau. Aber ich glaube, was der Rosa ja anspricht, wenn wir über Zeit sprechen und seine Zurückweisung der Zeitpolitik hat genau damit zu tun, dass dieser Faktor Zeit, dass man sich das nicht allzu simpel vorstellen darf im Sinne einer kurzfristigen Epoche oder eines rein quantitativen Phänomens, sondern hier geht es tatsächlich um den Zusammenhang von moderner Gesellschaft, von Gesellschaftsstruktur und Zeitlichkeit. Und was der Rosa mit seiner Beschleunigungsthese ja herausarbeitet, ist, dass die moderne Gesellschaft auf einem Zeitprinzip beruht, auf einer Zeitvorstellung beruht, die historisch einzigartig ist und auch einen fundamentalen Einschnitt zu vorangegangenen Epochen markiert, die ganz wesentlich in einem zyklischen an einer naturzeitorientierten Zeitmodell gelebt haben. Und die Moderne hat sich davon losgerissen. Und wenn Sie Figuren aus der Literatur angucken, die um diese Zeit, wo die moderne Gesellschaft ins Rollen kommt, das sind alles Figuren, die haben einen stark systemischen Aspekt. Das sind Figuren wie der Zauberlehrling etwa oder das Feluziferische. Das sind alles Figuren, die auf ein System hinweisen, das sich von menschlichen Zeitvorstellungen und von naturalen, rhythmischen Zeitvorstellungen abgekoppelt hat und eine historische Eigenzeit bezeichnet. Und genau das meint er ja.
Du galoppierst mir jetzt schon davon wieder in die Welt der Geisteswissenschaft. Meine Frage war ja konkret Zeitpolitik. Also ich lege nochmal nach, Manuela Schwesig mit der 32-Stunden-Woche. Das war ein konkreter Vorschlag, der auch gleich wieder ausgebremst wurde. Aber es war ein konkreter Vorschlag, wie dieser gehetzten Generation, wenn wir diesen Begriff nutzen wollen, helfen soll, ihre Zeit, Berufszeit, Familienzeit zu strukturieren.
Mhm. Dann würde ich sagen, dass diese Reflexionen über Zeit eigentlich dann schiefgehen, wenn man sie begreift als ein gewissermaßen ein Sektor, der durch gesellschaftliches oder politisches Handeln in irgendeiner Weise beeinflusst werden kann. Das mag im eingeschränkten Sinne richtig sein, aber ich denke, dass das Thema der Zeit, wie es der Rosa fasst, eben doch auf grundlegendere Strukturen verweist.
Problem, und das würde irgendwo bedeuten, muss man ja mal anfangen, wenn man es denn möchte.
Das würde bedeuten, ja, dass man zumindest skeptisch ist, wenn man gegen so einen arg pragmatischen politischen Zugriff, wenn man mit dem konfrontiert ist, denke ich, wird man aus dieser Sicht der Theorie so ein bisschen skeptischer werden, ob das möglich ist. Also ich habe zum Beispiel die Vorstellung, die Herr Lengsfeld hat, dass man das offenbar mit genug gutem Willen ohne weiteres lösen könnte, diese Grundprobleme, die mit dieser Zeitlichkeit zusammenhängen. Da bin ich sehr skeptisch und ein Beispiel wäre vielleicht das Feld der ökologischen Krise seit etwa 1970. Wird das als existenzielle Bedrohung des Wirtschaftssystems genannt und das politische Handeln zumindest eines Teils der politischen Fraktion richtet sich darauf. Und dennoch sind wir bis heute nicht nur nicht in der Lage gewesen, dieses Problem zu lösen, sondern es hat sich immens verschärft.
Da würde ich voll widersprechen.
Dann widersprechen Sie noch.
Weil das ist ja das, was mich ein bisschen in Deutschland nervt. Also wir kommen irgendwie ohne den drohenden Weltuntergang, der möglichst auch gleich schon übermorgen sein muss, damit wir dann umso radikalere gesellschaftliche Veränderungen propagieren können, kommen wir ja offenbar nicht aus. Ja? Wir haben zwar nicht die Einheit Deutschlands vorhergesehen, aber wir haben den Weltuntergang schon in den 70er Jahren vorhergesehen, in 80er Jahren sowieso. Damals gab es übrigens auch die Momo, die gegen die grauen Männer mit den Zeitzigarren gekämpft hat. Also das kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor, als ob der Hartmut Rosa da die Momo-These nochmal aufgehübscht hat. Dann waren die 90er Jahre, waren wir mal ein bisschen mit Realpolitik beschäftigt und jetzt sind wir wieder mittendrin im Weltuntergang. Ich sag mal, die Welt geht nicht unter. Gab auch noch Zeiten, da gab es noch ganz andere Utopien, dass wir auf dem Mond fliegen oder auf dem Mars uns ansiedeln. Das muss man gar nicht wollen. Aber diese Vorstellung, dass alles irgendwie morgen zusammenbricht und alles zu Ende ist, das scheint mir arg. Ja, kulturpessimistisch und ganz ehrlich, hat auch mit der Realität relativ wenig zu tun. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Das würde ich ja niemals abstreiten. Aber es ist nicht so, dass morgen die Welt untergeht.
Okay, dennoch würde ich dann gerne noch mal eine, wie Sie es sagen würden, kulturpessimistische Wolte von Rosa einspielen. Die Wissenschaft nämlich, also dein Bereich, Falco, muss auch Kritik einstecken.
Lange Zeit war die Idee, ja, Wissenschaft bedeutet Voranschreiten, aber ein Voranschreiten zur Wahrheit, mehr zu immer vollkommenerem Wissen. Und da würde ich sagen, das war ja noch okay als kulturelle Orientierung. Aber wenn Sie heute junge Menschen fragen, junge Wissenschaftler, was bedeutet für Sie Wissenschaft, da werden die nicht sagen, ja, zur Wahrheit voranzuschreiten, ja, zu immer besseren Erkenntnissen zu kommen, sondern die werden einfach sagen, naja, neue Fragen stellen, neue Modelle entwerfen, neue Projekte einwerben, neue Debatten auslösen und dann eine nach der anderen. Das führt zu einer Art von leeren Progression.
Leere Progression, nicht gerade ein Kompliment. Siehst du das auch so, Falco, dass die Wissenschaft ziellos, wahllos einfach nur das Neue will?
Naja, das kommt ja darauf an, die Wissenschaft, sind damit die Geistes-, die Kulturwissenschaften, die technischen Wissenschaften gemeint. Also ich würde natürlich sagen, dass die Wissenschaft Teil der gesellschaftlichen Dynamik ist und Teil sozusagen dieses gesellschaftlichen Systems und insofern natürlich mitpartizipiert an den Problemen, die gesellschaftlich da sind und zum Teil natürlich diese Probleme auch mitproduziert und sozusagen Teil auch des Problems ist und insofern auch genügend Anlass hat zur Selbstkritik natürlich.
Herr Lengsfeld, Innovationsförderung, Forschungsförderung, das sind Gebiete, auf denen Sie auch arbeiten. Also Sie sind Mitglied in dem Ausschuss, der sich mit genau diesen Themen beschäftigt. Trifft Sie Rosas Urteil, dass da viel neue, aber eben auch viel heiße Luft produziert wird?
Na, gute Wissenschaft muss sich immer Kritik stellen und deshalb nehme ich jede Rückmeldung oder jede Diagnose durchaus erstmal ernst, wenn sie gut gemacht ist. Und die Gefahr, dass man heiße Luft produziert, gerade wenn politische Erwartungen oder gesellschaftliche Erwartungen zu stark vorformuliert werden, die sehe ich schon. Dass aber ein Wissenschaftler, also nach meiner Erinnerung, darf man nicht promovieren, wenn man nicht eine neue Idee generiert hat. Also es reicht nicht einfach irgendwie den alten Käse dreimal zu wenden. Man muss etwas dazu steuern zu dem Gesamtwissen. Das ist doch für selbstverständlich.
Ja, Rosa kritisiert ja,
die Wissenschaft muss innovativ sein, muss neue Ideen, das können ja auch neue Konzepte, das können auch neue Gesellschaftsmodelle sein, wenn man, das kann man ja durchaus diskutieren, aber dass man was Neues, Innovatives kreieren muss in der Wissenschaft, genau wie in der Kunst oder in der Wirtschaft, ist für mich vollkommen klar.
Jetzt ist es ja der Job des Soziologen, nicht unbedingt politische Programme zu schreiben, aber Rosa formuliert ja schon in Ansätzen, wie er sich ein gelingendes Leben vorstellt. Das ist eins mit Resonanzerfahrung. Diesen Begriff Resonanz schleppt er seit ein paar Jahren mit sich rum, als Gegenteil zur Entfremdungserfahrung. Falko, wir hatten ja damals so ein bisschen Angst, Rosa könnte so ins Esoterische abdriften. Jetzt hat er ja, was die Resonanzerfahrung betrifft, noch mal ein bisschen nachgelegt in unserem Vortrag hier. Was sagst du jetzt? Ist er immer noch schwebt er immer noch in der Gefahr, ein Entschleunigungsguru zu werden?
Ja, er hat sich ja dezidiert gegen diese These ausgesprochen, dass er ein Entschleunigungsguru sei. Oder
kann
dass
ja
auch
sein,
Entschleunigung
dass er trotzdem in Gefahr schwebt,
das
zu werden.
Problem ist, aber wenn man mit diesem Begriff der Resonanz arbeitet, tatsächlich, also meine Bedenken haben sich nicht verflüchtigt. Im Gegenteil, ich finde, das ist ein hochproblematisches Konzept. Und ich finde, dass seine These und seine auch politischen Vorschläge, die er gemacht hat, ganz gut unabhängig von diesem Konzept funktionieren. Mein Hauptbedenken, um das nochmal zu formulieren, also dieses Konzept der Resonanz, das kommt aus einem, könnte man sagen, aus dem, es ist ein akustisches Modell, da geht es um gleiche Wellenlänge, um eine Art Mitschwingen und es ist ganz neutral gegen jeden Inhalt. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weshalb man damit politisch, glaube ich, nicht arbeiten sollte. Das kann man vielleicht einmal verwenden, um anzuzeigen, dass die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Systeme, die man hergestellt hat, dass die in irgendeiner Weise etwas Bedrohliches, etwas Fremdes haben, aber eine Eigendynamik und dass keine Antwortbeziehung mehr da ist.
Das ist der Begriff, den er auch noch bringt, Antwortbeziehung.
Genau, und insofern könnte man sagen, ist das ein Moment von einer größeren Entfremdungstheorie, aber eine Art von Gesellschaftskritik oder auch nur eine Analyse von Gesellschaft auf der Basis dieses Resonanzmodells, halte ich für unvorstellbar.
Also das ist dir noch zu weich und zu unausgegoren?
Es ist in Wirklichkeit gar kein theoretisches Konzept. Also es kommt ja auch, glaube ich, nicht zufällig, erst nachdem er all seine theoretischen Überlegungen angestellt hat, kommt es dann hinein und ist eigentlich eher mehr eine Problemanzeige. Das aber selber, man kann gestützt auf dieses Modell der Resonanz, glaube ich, keinerlei politisches Programm formulieren, weil es eben gegen politische Inhalte definitiv neutral ist. Also auch ein rechtes Programm. Man könnte sagen, der Nationalsozialismus basiert auf Resonanzbeziehungen. Ja. Ja, auf ganz intensiven Resonanzbeziehungen. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Es hat also überhaupt keine sozusagen emanzipatorische politische Dimension.
Er spricht ja auch in dem Zusammenhang von Entzauberung. Also im Entfremdungskontext spricht er von Entzauberung und von Disenchantment. Und da höre ich förmlich den Eichendorff. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Ist Rosa ein Romantiker?
Das hat eine stark romantische Dimension, ja, würde ich auch so sehen. Seine Beispiele stammen ja auch nicht zufällig aus der Welt des Handwerks, nicht? Der Bäckermeister, der den Teig knetet, der Gärtner, der die Erde bearbeitet. Also das halte ich für ein tatsächlich ziemlich problematisches, auch Handwerkermodell, das den Bedingungen der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr ganz angemessen scheint. Also insofern, ich sehe tatsächlich einen Widerspruch zwischen seiner Krisendiagnose, zwischen seiner Analyse der modernen Gesellschaft und dieser Art sozusagen politischen Lösungsmodellen, da gibt es, glaube ich, eine große Kluft. Und das zeigt auch, glaube ich, ein reales Problem. Nämlich
Herr Lengsfeld, Sie nicken schon die ganze Zeit. Ja. An dem Punkt sind Sie ganz bei Falko Schmieder.
Nein, leider nicht.
Ich
bin eher näher bei Hartmut Rosa, deshalb muss ich schmunzeln. Okay. Weil für mich ist es selbstverständlich, dass es natürlich eine positive Antwortbeziehung geben muss bei einem guten Job. Also um das Beispiel zu nehmen. Und ich habe eben nur nicht verstanden, warum Hartmut Rosa der Meinung ist, dass wir das alles nicht mehr haben. Dass sich das Bäckerhandwerk verändert hat, das ist eben so. Dafür haben wir eben auch viele Brötchen, die bezahlbar sind. Aber eine Resonanzbeziehung gibt es natürlich auch da oder sollte es zumindest geben. Und es wäre für mich ganz simpel, um einen einfach einen marktwirtschaftlichen Begriff hier reinzubringen, eine Kundenzufriedenheit. Ist doch selbstverständlich, dass man sich freut, wenn man eine Arbeit macht, die den Kunden, der ja einem dann auch diese Arbeit bezahlt, zufriedenstellt. Das ist eine ganz klare Resonanzbeziehung. Und es wäre für mich schrecklich, und deshalb verteidige ich ja auch ein freies marktwirtschaftliches Leistungsmodell, wenn man diese Art von Antwortbeziehung vielleicht noch verbietet oder unterminiert oder gar nicht haben will. Das ist dann so Staatskommunismus schlimmster Variante. Wenn der Kunde das Produkt egal ist, ja, weil man folgt einem größeren Plan oder einer größeren Weisheit, also das lehne ich absolut ab. Also die Antwortbeziehung braucht man. Und wir haben die auch, und wenn es da Störungen gibt, die gibt es sicherlich relativ oft, da muss man an den Störungen arbeiten, aber das Prinzip ist richtig und funktioniert auch.
Jetzt haben Sie beide den Bäcker und dieses Zitat schon im Munde geführt, nun wollen wir es auch nochmal hören.
Ich glaube, es gibt eine Sehnsucht nach einer Beziehung zum Stoff, zum Beispiel Bäcker. Der Teig, genau genommen, ich glaube wirklich neulich, die Grünen haben mich dafür ausgelacht, das wird Ihnen noch leid tun. Also jedenfalls... Jedenfalls glaube ich, selbst ein Bäcker weiß, dass er zum Teig eine Art von Antwortbeziehung hat. Ja, er muss ihn lang genug gehen lassen und die Hefe wirken lassen und sozusagen den Aufwärmprozess entsprechend gestalten. Das ist eine Antwortbeziehung zum Material und das gleiche gilt für Gärtner, wenn sie Dinge pflanzen. Und auch für Zimmerleute und es gilt sogar für Lehrer. Ja, es braucht eine bestimmte Zeit, sich mit einer Klasse anzufreunden, sich auf den Stoff einzustellen und so weiter. Und die Klage ist unisono vom Bäcker bis zum Manager. Ja, ich habe einfach nicht mehr genug Zeit, um meine Arbeit richtig zu machen. Die sagen sogar, eigentlich kann ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen.
Also er bleibt ja nicht beim Bäcker stehen. Er nennt ja auch noch andere Gewerke. Es geht nicht nur um Handwerk. Aber dennoch die Frage, Herr Lengsfeld, lachen die Grünen zu Recht über Hartmut Rosa, den Bäcker, die Hefe?
Ich weiß nicht, warum sie gelacht haben. Ich finde es ein sehr interessantes Beispiel, weil man eben daran das diskutieren kann. Also diese romantische, früher war alles besser Situation. Damals ist der Bäcker um 4 Uhr früh aufgestanden oder hat, glaube ich, die ganze Nacht durchgearbeitet. Man hatte im Osten, musste man dann eine Stunde anstehen, vielleicht noch irgendwelche Sonderbeziehungen zu dem Konditor haben, um überhaupt was zu bekommen. Heutzutage sicherlich diese Einheitsbrötchen im Backshop, die man einfach schnell reinschiebt und die dann warm werden, sind nicht so romantisch ausgewachsen, aber auch nicht so teuer wie diese alten Schrippen. Aber trotzdem kann man da seinen Job gut machen und eine Kundenzufriedenheit herstellen, ein ordentliches Geld verdienen. Und ich weiß nicht, was daran jetzt so schlecht sein soll. Man muss das ja nicht 60 Jahre lang machen. Aber ich sehe jetzt nicht den schrecklichen Job des modernen Backangestellten im Berliner Hauptbahnhof, der seinen Job gut macht, zufriedene Kunden hat, zufriedenen Chef hat und ordentliches Geld nach Hause.
Aber keine Antwortbeziehung.
Natürlich, er backt ja die Brötchen, verkauft die, kriegt den Umsatz, der...
Er backt sie auf, ja, müsste man korrekt sagen.
So ist halt das moderne Leben. Dafür kriegt er, ja, das ist, dafür sind wir eben auch nicht mehr im Mittelalter oder in den 50er Jahren. Wir fahren ja auch mit einem ICE und was weiß ich.
Also ich habe das Gefühl, an der Stelle, also so dicht beisammen waren die Positionen von Ihnen beiden bislang noch nicht wie an dieser Stelle, wo es konkret um die Arbeitsbereiche geht und die Unterscheidung zwischen, ich sag mal, altertümlicher, traditioneller Welt und moderner Welt. Oder habe ich Sie, habe ich dich, habe ich euch missverstanden?
Na, ich denke, diese Bilder sind nicht passend, die Rosa hier verwendet, weil es nicht darum gehen kann, irgendwie ein romantisches Arbeitsideal, wo der Mensch also noch konkret mit der Erde oder konkret mit dem Teig zu tun hat, das gegen diese Probleme auszuspielen, vor denen wir stehen. Also das halte ich für irgendwie inadäquat. Es gibt kein Zurück zu einer mittelalterlichen, überschaubaren Handwerkerordnung. Und insofern finde ich die ein bisschen irreführend. Ich denke auch nicht, dass Sie das Problem treffen, dass er mit seiner Grundthese der modernen Verzeitlichung und Beschleunigung erfassen. Deshalb bin ich eigentlich eher unzufrieden mit dieser Art von Bildlichkeit und diesen Denkmodellen, die diese Kritik dann anleiten. Weil worum es ihm geht, wenn er von einer Eskalationslogik spricht, da geht es doch offenbar um einen systemischen Aspekt, der gar nicht einzufangen ist mit diesem Bäckerbild oder mit diesem Handwerkerbild.
Falko Schmieder ist ein bisschen unzufrieden mit Hartmut Rosa, ich aber sehr zufrieden mit dieser Diskussion. Vielen Dank an Hartmut Rosa für seinen Vortrag Beschleunigung, Phänomen unserer Zeit und vielen Dank an die beiden Hörsaalgäste, an Philipp Lengsfeld, Mitglied des Bundestages und an Falko Schmieder, Kulturwissenschaftler am Zentrum für Literaturforschung in Berlin. Dankeschön.
Vielen Dank.
Die Radio Wissen. Hörsaal.